Herzlich willkommen beim Thilo Mischke Uncovered Podcast. Jetzt heute mit einer sehr ungewöhnlichen Folge, die so thematisch eigentlich gar nicht reinpasst in das ganze System oder in das ganze Jahr 2019. Aber man wird gleich verstehen, warum sie vielleicht doch reinpasst. Also, ich war ja im Irak und in Syrien und habe von dieser Reise nicht nur gute Erlebnisse, logischerweise habe ich auch sehr, sehr viele schlechte Erlebnisse gehabt. Und ich hatte danach relativ große Schwierigkeiten, mich zu resozialisieren, also in den Alltag wieder reinzufinden. Und ich habe einen Gast heute, der mit mir über ein Thema sprechen kann, das meinen sehr ungewöhnlichen Weg beschreibt, wie ich in diesen Alltag wieder zurückgefunden habe. Mein Gast heißt Anne Philippi.
Philippi, genau.
Sie ist Journalistin, hat für so ziemlich jedes coole Magazin, was es in Deutschland gibt, geschrieben. Unter anderem für die Vanity Fair, die ich kurzzeitig wirklich verpasst habe. Ich hätte so gerne für die Vanity Fair geschrieben, weil da wurden ja legendäre Geschichten erzählt, mit welchen finanziellen Möglichkeiten man dort Journalist sein konnte.
Das sind alles nur Geschichten natürlich.
Du schreibst auch für die FAZ.
Genau, für die Frankfurter Allgemeine Quarterly und ab und zu für die FAS, für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Und du hast das zauberhafte Buch Giraffen geschrieben, was ich noch nicht gelesen habe, aber ich habe es mir gekauft aus einem ganz einfachen Grund. Ich finde schöne Bücher schön. Mm. Und es ist ein sehr schön gemachtes Buch.
Danke.
Also für die Freunde der Bibliophilie, so heißt es, glaube ich, kann ich dieses Buch sehr empfehlen. Es soll aber auch ein sehr gutes Buch sein, wurde mir gesagt. Meine Mutter ist nämlich Buchhändlerin und die hat dann gesagt, das musst du mal lesen.
Das gab sie mir dann auch. Oh, deine Mutter hat es gelesen, dann kannst du es auch lesen.
Ja, dann kann ich es. Normalerweise ignoriere ich die Bücher, die mir meine Mutter empfiehlt. Das habe ich in einem anderen Podcast schon mal erklärt, warum. So, wir reden heute über Microdosing. Mhm. Und bevor wir das machen, möchte ich dich und den Hörer darüber informieren, dass ich heute früh 0,2 Gramm Psilocybin genommen habe. Das ist Magic Mushroom. Mhm. Es ist eine so kleine Dosis, dass man eigentlich nichts merken sollte, aber tatsächlich irgendwas passiert immer und ich spüre dann auch immer etwas. Und alle Hörer, die jetzt am Podcast-Abspielgerät, nicht Radio, zusammenzucken. es ist keine Drogensucht, die ich jetzt hier beschreibe. Es ist auch kein irgendwie schweres Vergehen, was ich hier beschreibe. Und warum das so ist, das will ich jetzt heute mit dir diskutieren. Also,
sag nochmal ganz schnell, wie beschreib mal ein bisschen, wie du dich da fühlst gerade.
Ich trinke sehr selten Weißwein. Wenn ich aber Weißwein trinke, fühle ich mich genau nach anderthalb Gläsern genauso, wie ich mich jetzt fühle. Also so ein bisschen fliffig. Ich bin komplett bei mir, aber irgendwie auch neben der Spur. Also ich spüre so eine Wärme ist da in meinem Körper, die nicht dahin gehört. Die faszinierendste Nebenwirkung ist, ich bin sehr konzentriert. Das ist so, was sofort eigentlich einsetzt. Also so diese Unruhe, die eben nach Irak und Syrien in meinem Kopf entstanden ist, die habe ich irgendwie mit einer Einnahme von einmal 0,2 Gramm Psilocybin irgendwie sofort besiegt. Also man weiß genau, was man zu tun hat. Ich musste heute schwimmen gehen. Ich mache heute diesen Podcast. Ich gehe später zu Klaas. Das ist das, was ich weiß. Und es macht mir auch keine Angst. Und es macht auch nicht dieses Erschöpftheitsgefühl. Oh, so viel zu tun heute. Mhm. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum. Das ist eigentlich das, was ich auch mit dir diskutieren will. Warum das so ist. Warum diese Medizin oder Droge. Ach so, ganz wichtig für die Hörer. Das wird hier kein esoterischer Podcast. Ich möchte hier nicht irgendwie so über das Finden der Mitte mit Hilfe von Drogen reden, sondern einfach so über die Geschichte dieses Wirkstoffs und warum er so verteufelt wurde so lange. Und ich bin auch selber immer noch skeptisch, was das betrifft. Und vielleicht fang doch damit mal an, diese Verteufelung und daher der rausrührende Skeptizismus. Ich meine, man trinkt ja auch Alkohol zum Beispiel, um sich abends zu beruhigen.
Klar,
das ist nicht
viele
schlimm.
Menschen machen das, genau. Also es würde auch nicht irgendwie in Frage gestellt. Ne? Also es gibt ja, worüber wir schon gesprochen haben, dieses wirklich sehr tolle Buch von Michael Pollan, How to Change Your Mind. Ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist.
Ich glaube, ich habe es auf Deutsch tatsächlich gelesen.
Genau. Und er beschreibt es halt sehr toll darin, diese drei sogenannten Waves, also diese drei, sagen wir mal, Zeitalter, in denen Psychedelics, also psychedelische Substanzen wie Psilocybin, Magic Mushrooms, LSD quasi eingesetzt oder verteufelt oder kriminalisiert wurden. Und zum Beispiel in den 60er Jahren war es ja völlig normal, also gab es so eine Phase in der vor allem amerikanischen Psychiatrie und auch Therapiesitzungen, wo eben LSD ganz normal eingesetzt wurde. Das prominenteste Beispiel ist immer Cary Grant, der das gemacht hat.
Ja.
Von dem, wenn du ihn jetzt so über den Dächern von Nizza siehst, das niemals irgendwie auf die Idee kommen würdest. Aber er hat tatsächlich so seine totale Entfremdung und auch Depression damit geheilt damals. dann gab es diese Phase mit, ich glaube, Richard Nixon hat LSD dann extrem kriminalisiert, auch so, weil sein Satz war immer, die jungen Typen, die LSD nehmen, die erschießen niemand in Vietnam. Und deshalb, seitdem gab es halt vor allen Dingen in Amerika diese extreme Kriminalisierung. Und die ja auch sehr lange gedauert hat, mit wahrscheinlich so eigentlich seitdem, also seit den Mid-70er Jahren ungefähr, ist es oder Anfang 70er Jahre. Und jetzt eben getriggert durch Silicon Valley und sagen wir mal auch Leute, die an Hacking interessiert sind, an Biohacking kann man wahrscheinlich sagen, gab es dann vor, na wie lange ist es her, so vor 5 Jahren habe ich das Gefühl, habe ich zum ersten Mal darüber gelesen, in Bay Area Gegenden, also San Francisco, meistens jüngere CEOs oder Startup-Gründer, die eben anfingen mit Microdosing und so ganz geringe Dosen von LSD genommen haben, um eben sich besser zu konzentrieren und zu fokussieren auf eine Sache, die sie gerade, ein Problem, was sie gerade lösen müssen. Und auch da, wie wir wissen, gibt es natürlich dann letztendlich prominente Beispiele, weil Steve Jobs hat das in seiner Biografie auch erzählt, dass er quasi Apple niemals gegründet hätte und auch gesehen hätte, wenn er nicht vorher 1-2 Trips
er hat damals, nicht microdosed, er hat, glaube ich,
genau, er hat microdosed, genau. Ja. Aber natürlich auch so mit seinem, keine Ahnung, durch die Welt fahren nach Indien und so weiter und es dort machen, also in seiner Jugend sozusagen, aber trotzdem hat er das ja oft gesagt, dass das ein ganz wichtiger Punkt war für ihn, dass er so diese Vision dieses Unternehmens, was ja sehr stark auf einer Ästhetik beruht, erst dadurch sehen konnte. Und dann, glaube ich, was jetzt gerade passiert, ist eben, dass parallel eine Entwicklung, so eine, ich glaube, eine weltweite Entwicklung von 300 Millionen Menschen mit Depressionen sich gerade auf den Weg macht. Also es ist von der World Health Organization die Zahl gerade. Und gleichzeitig eben klassische Antidepressiva seit 20 Jahren keine Fortschritte mehr erzielt haben. Ja. Das heißt also, du wirst weder geheilt noch...
Und die Selbstmordraten bleiben stabil.
Bleiben stabil, werden sogar höher. Ja. Also zum Beispiel bei Teenagern in England, da hatte ich in der FAZ diese Geschichte geschrieben, das hat sich, glaube ich, seit von 2013 bis 16 hat sich das die Verschreibungsmenge verdoppelt von Antidepressiva, die, wie gesagt, aber nichts, die ja die Krankheit oft nicht heilt, sondern eben nur so, man fühlt eben nichts und geht dann irgendwie so durchs Leben. Und für das Gehirn ist das auch nicht besonders vorteilhaft, wenn man lange Antidepressiva nimmt. Und getriggert quasi durch diesen ganzen Need, will man fast sagen, gibt es natürlich dann im Tech-Zeitalter Menschen, die verstehen, wie da der Zusammenhang sein könnte. Also eine Firma ist zum Beispiel gerade recht weit vorne, Atai Life Science, die von Christian Angermeier gegründet wurde. Christian Angermeier ist ein sehr großer Investor, der quasi seit ein paar Jahren schon in Psychedelic Research investiert.
Lustig ist, es klingt alles immer so wie Alben aus den 70ern. Also ja, man kriegt das nicht weg, dass das so...
Dieses genau, das Psychedelic ist natürlich, genau, jeder hat natürlich sofort Charles Manson vor Augen oder Timothy Leary, wenn man den noch kennt. Ne? Aber in Wahrheit ist es so, dass es natürlich auch darauf hinauslaufen wird, dass es ein anderes Wort dafür jetzt bald geben wird. Ne? Also es gibt so Leute, die im Cannabis-Zusammenhang Therapeutics schon sagen, statt Cannabis und so, aber letztendlich wird es natürlich, sagen wir mal, in 5 Jahren gibt es wahrscheinlich so einen anderen medizinischen Begriff dafür auch. Oder wenn du Substanzen daraus entwickelst, weiterhin.
Glaubst du, dass der richtige, ich habe gerade ein Buch gelesen, das heißt Stealing Fire.
Ja, genau.
Da geht es tatsächlich sehr viel darum, dieses Optimieren über verschiedene Methoden, Ekstase, der Flow wird da besprochen. Also, dass viele kreative Menschen in so ein Momentum kommen und in diesem Momentum bleiben wollen. Und die größte Sehnsucht eigentlich eines Kreativen, eines Leistungssportlers oder Abenteurers ist dieser Flow. Und psychedelische Drogen können diesen Flow in sehr kurzer Zeit erzeugen. Also wenn zum Beispiel ein Mönch 30 Jahre braucht, um den Superzustand zu erreichen, kannst du einfach LSD nehmen und hast es innerhalb von 2 Stunden. Jetzt wollen die meisten Menschen aber diese psychedelischen Mikrodosierungen zu sich nehmen, um über etwas hinwegzukommen, zum Beispiel eine Depression. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe eine Depression, ich war einfach nur sehr unruhig. Die CEOs in San Francisco wollen es machen, um leistungsfähiger zu sein. Ist denn der richtige Weg, das mit psychedelischen Drogen zu machen? Oder sollten wir nicht eher an dem, wie wir arbeiten und wie wir leben, arbeiten? Also daran was zu verändern?
Meinst du die diese Optimierungssache jetzt oder diese?
Optimierung und aber auch, nehmen wir ein anderes Beispiel, die Teenager aus Großbritannien. Jetzt gibt es immer mehr Teenager, die eben depressiv werden. Müssten wir nicht eher daran arbeiten, dass diese Teenager von vornherein nicht depressiv werden, als es mit Microdosing zu behandeln oder?
Also ich glaube, es sind so zwei Geschichten. Natürlich merkt man ja auch in der klassischen Arbeitswelt, auf einmal gibt es Fragestellungen, also wenn man auf LinkedIn geht, man hat gleich 5 Artikel, die Frage stellen, sind zum Beispiel große Unternehmen eigentlich so aufgestellt, dass die ihre Mitarbeiter nicht Mental Health Probleme irgendwann bekommen, zum Beispiel. Die Fragestellung gab es vor 5 Jahren einfach nicht, weil das hat einfach niemand besprochen. Und das andere ist eben mit diesem Optimieren. Also ich glaube, es ist ja in Deutschland, die Leute hassen das ja, wenn man irgendwie sagt, man könnte sich optimieren. Ich weiß auch, ich verstehe auch, warum Leute das irgendwie blöd finden.
Ich finde es auch ein bisschen blöd. Also ich finde es so ungerecht.
Es ist so ein komisches, also es ist natürlich so ein kultureller Unterschied zwischen Amerika und Deutschland. Weil in Amerika muss man sich mehr optimieren als in Europa, weil man eben, jeder Mensch ist sein eigenes Unternehmen und in Europa halt nun mal nicht. Da gibt es eben andere Strukturen. Aber ich glaube, es ist einfach so, dass diese Schnelligkeit, die du gerade beschrieben hast, ne? Also diese, man macht jetzt eben nicht 20 Jahre Therapie und kommt an einen Punkt, sondern man macht 2 Monate Psilocybin und dann ist man an dem Punkt.
Psilocybin,
ja. Genau, ja. Oder Magic Mushrooms.
Oder was ja auch geht, ist ja, entschuldige, dass ich dich mal unterbreche, was auch geht, ist ja, du machst einmal LSD. Also genau. Es gibt Studien, die jetzt sagen, man macht einmal LSD mit einer relativ 150 Mikrogramm bis 250 genau. Oder 100.
Genau, das erzähle ich dir gleich. Also lass mich noch eine Sache bitte sagen zu dem, also diese Schnelligkeit. Und ich fand interessant, dazu gab es einen sehr interessanten Google-Talk mit Yuval Harari, ne? Also diese 21 Rules for the 21st Century. Ja. Und er wurde gefragt in diesem Google-Talk von dem Moderator. Der Moderator sagte, ich habe 2 Kinder, was soll ich denen sagen, worauf kommt es in Zukunft an? Und Harari sagte eben, Herausforderung 1, wir müssen uns andauernd neu erfinden, also einmal im Jahr ungefähr. Und Punkt 2 ist, wir müssen das psychisch hinbekommen, dass wir uns neu erfinden. Und das ist nicht nur einmal im Leben neu erfinden, heißt das in Zukunft. Um halt dieser neuen digitalen Geschwindigkeit, die wir natürlich selbst kreieren, aber wir müssen selber irgendwie damit klarkommen.
Klingt mega anstrengend.
Es klingt mega anstrengend. In ein paar Jahren wird es wahrscheinlich gar nicht mehr so anstrengend sein. Auf jeden Fall fand ich es interessant in Sachen Geschwindigkeit, weil man natürlich schneller in bestimmte Situationen, in bestimmte Lösungen kommen muss. Und dann hängt damit aber auch zusammen, dass es halt wirklich jetzt gerade jede Menge Studien gibt, die zeigen, es gibt Leute, die haben echt lange Therapie gemacht mit irgendwas und sie kommen einfach mal kurz an diese Lösung und dann kommen sie wieder, gehen sie wieder rückwärts oder haben wir so eine Art Relapse oder sowas. Und es gibt eben wirklich Fälle und wie gesagt, daran wird ja gerade sehr stark geforscht, dass man mit 1-2-mal sehr hoher Dosis von Psilocybin, also das ist jetzt zum Beispiel das Imperial College in London, die machen das.
Ja. Letztes Jahr angefangen, ne?
Genau, das war relativ erst, jung alles,
ja.
Aber die quasi zeigen, okay, es gibt die Möglichkeit, damit wirklich diesen Reboot im Gehirn zu erzeugen, der dann wirklich zu einer Veränderung in dir führt. Also das Problem, was auch immer es sein sollte, dann glaube, wirklich verändert.
Ich glaube, dass es auch sehr beängstigend ist, wenn du Leuten versprichst, du, wir kriegen dein Problem weg, wir müssen nur dein Gehirn rebooten. Mhm. Ich glaube, dass das den meisten Menschen und auch mir tatsächlich Angst hat. Aber ich meine, letztendlich alles, was wir als Kreativschaffender zum Beispiel leisten, ist ja Produkt unserer Gehirne. Also wie beknackt oder bekloppt oder traurig oder fröhlich du bist, du willst ja vielleicht gar nicht richtig funktionieren.
Nee. Naja gut, also sagen wir mal, ich glaube, in so einem kreativen Kontext ist es sicherlich nochmal also gibt es vielleicht noch ein paar andere Fragestellungen, aber es gibt ja auch viele Leute, die einfach nur sagen, ich habe 10 Jahre Psychopharmaka genommen, ich habe 50 Therapien gemacht, ich komme einfach nicht dahin jetzt. Und dann gibt es Menschen, die machen zum Beispiel dann einmal Ayahuasca und dann ist die Sache erledigt, an der sie jahrzehntelang gedoktert haben. Und du sagst, du hast jetzt gerade Psilocybin genommen, deshalb haben wir verabredet, kann ich sagen, ich habe im Mai diesen Jahres eben so eine Macrodose-Therapie gemacht, also mit einem Psychiater in total sicherem Zusammenhang. Und
wo macht man sowas dann?
Naja, man muss es, also es gibt diese, wenn man das herausfinden möchte, weil es ist ja noch nicht, also in dieser Form ist es noch nicht richtig möglich. Es gibt aber diese Website Maps, maps.com. Wenn man jemand suchen möchte, kann man sich auf dieser Seite wirklich, finde ich, wahnsinnig gut informieren. Und aber auf jeden Fall hatte ich eben auch dieses Erlebnis, also dass ich wie wahrscheinlich 1000 Leute ein Ding hatte in Psychotherapien, was ich immer wieder hochgeholt habe, immer wieder versucht habe zu bearbeiten. Und es wurde mir eigentlich nie wirklich klar, worum es da genau, also was eigentlich wirklich der wirkliche Zusammenhang ist. Und in dieser 100 Milligramm Makrodose, die ungefähr 4 Stunden dauerte und ich war in einem total sicheren Kontext und es war wirklich, ich hatte keinen Moment, wo ich irgendwie dachte, oh Gott, das ist alles schrecklich und was habe ich da bloß gemacht. Es hat mir wirklich zum ersten Mal erklärt, was wirklich für mich da so sehr wichtig war. Und es kam einfach in allen möglichen Psychotherapien einfach nicht vor. Und da gibt es ja zum Beispiel auch wie bei Amsterdam dieses Retreat, das heißt Synthesis, man kann es auch sagen, wo man eben in einem 3-tägigen legalen Kontext eine Magic Mushroom oder Psilocybin, wie soll man sagen, so eine kleine Zeremonie machen kann. Und das ist, weil es in Holland ist und eben Truffles, also was eben Magic Mushrooms sind, in so einer Grauzone sind, sich befinden, also nicht illegal sind, können die das dort sozusagen anbieten. Und auch da fahren immer mehr Leute hin. Ich weiß es, ich bin mit denen in Kontakt gerade wegen verschiedener Dinge, weil sie einfach merken, sie finden auf bestimmte größere Fragestellungen in ihrem Leben. Also das kann reichen bis, bin ich eigentlich im richtigen Beruf oder soll ich mich scheiden lassen oder warum bin ich eigentlich immer so, wenn ich in dieser Situation bin? All diese Fragen, die man normalerweise, klar, in so einer klassischen Psychotherapie macht, kann man damit eben anders beantworten, weil das Interessante ist, du bist dein eigener Experte. Und dann ein Therapeut kann dir natürlich im Nachhinein nochmal helfen, das in dein Leben zu integrieren. Deshalb heißt das Integration, also Integrated Therapy, weil danach deine Erfahrung in deine Lebenswelt mithilfe deines Therapeuten integriert wird. Aber so, es ist tatsächlich so, dass das Interessante ist, finde ich persönlich auch daran, und das war eben auch mein Erlebnis mit dieser Makrodose, dass ich zum ersten Mal, ich konnte sehen, was wirklich für mich wichtig ist. Und diese zwischengeschaltete Therapiesache manchmal, also hat...
wie hat man sich das vorzustellen? Ne? Also du nimmst dann 100 Mikrogramm, was jetzt...
Milligramm?
Was jetzt nicht so viel ist, aber auch nicht wenig.
Richtig,
so.
Genau. Also man geht morgens in die Praxis, es ist irgendwie alles total wie in einer Therapiepraxis. Man nimmt das, es dauert circa 1 Stunde, bis es anfängt. Dann legt man sich auf so eine sehr schöne Couch, wenn man möchte, mit so einer Schlafmaske, weil dann ist man mehr noch mit sich beschäftigt sozusagen. Und ist eben, also der Therapeut ist in dem Raum, er sitzt meistens so hinten im Zimmer und schaut, dass alles okay ist. Und wenn du jetzt irgendwas hättest, dann könntest du sagen, oh mein Gott, ich fühle mich gerade komisch. Und er würde dich da rausführen. Meistens ist es aber so, dadurch, dass du in so einer sehr, sehr großen Sicherheitszone bist, dadurch, dass du nicht irgendwas mixt, also du gehst nicht aus irgendwie und mixt irgendwelche Sachen und gehst am anderen Morgen dahin, dann so, wow, es war irgendwie komisch. Ja, klar, wahrscheinlich sozusagen. Sondern du machst wirklich nur das und dann dauert es so, glaube ich, also bei dieser Dosis dauert es 4 bis 6 Stunden. Dann ist es sehr schön, wenn man danach zum Beispiel in der Natur ist. Und dann natürlich so ist es auch, also nach 8, 9 Stunden merkt man nicht mehr, du merkst es dann noch so ein bisschen, aber nicht mehr so, also eigentlich ist das der Höhepunkt total vorbei.
Ja.
Und danach ist es eben, wie gesagt, wichtig, dass man nochmal so 2 bis 6 Stunden macht, wo man eben sagt, okay, man integriert das, was man da gesehen hat, in Fragestellungen, die man eben sein ganzes Leben schon mit sich rumträgt zum Beispiel. Also, und ich kann halt nur sagen, für mich, es war ein total positives Erlebnis. Es war wirklich nichts, was mit irgendeiner Form, mit komischen, so strangen Experimenten zu tun hat, sondern es war wirklich was, wo ich mich eigentlich gefragt habe, ey, warum sollte das nicht eigentlich für alle Leute möglich sein? Und ich kann nur für mich sagen, also ich wünschte, ich hätte das vor 10 Jahren gemacht, weil dann wäre mein Leben, und das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie als traurig oder so, aber es wäre einfach ganz anders gelaufen.
Das ist immer, finde ich, die große Schwierigkeit, wenn du Dritten von diesen Erfahrungen erzählst. Weil, also es gibt, glaube ich, so eine Regel, es ist nichts langweiliger, als von seinem LSD-Trip zu erzählen. Genau. Für Dritte.
Außer jetzt gerade.
Aber dieses Einschneidende, also zum Beispiel diese ganze Microdosing-Bewegung, die er in Ursprung eigentlich mit Hoffmann hatte, der ja bis zum Ende gesagt hat, also der auch mit, wie heißt er?
Unser, Albert Hoffmann,
meinst du? Nee, genau, aber sein Kumpel, der insektensammelnde Hyperrealist-Nazi. Ernst Jünger.
Ich wollte gerade sagen Ernst Jünger.
Ja, genau. Er hat ja mit Ernst Jünger bis zum Ende beider Leben eigentlich, also haben sie ja kleine Dosen LSD genommen zusammen. Und Ernst Jünger hat nie so richtig verstanden, was da passiert, hat dann aber, fand es irgendwie schön und hat offensichtlich die Traumata dessen, was er erlebt hat, damit auch ganz gut verarbeiten können. Was ich sagen will, ist, es ist halt so, wenn man darüber spricht, ist es halt immer so, man klingt immer gleich sehr prophetisch.
Ja,
und das versuche ich auch abzulegen. Das ist so, wenn ich davon erzähle, will ich nicht, ich will keine Leute davon zu überzeugen, das zu machen. Und aber es versperrt auch automatisch so Gespräche. Also wenn du dann erzählst, es ist so super toll, es hat bei mir ganz toll funktioniert, mir geht es viel besser. Der andere glaubt es einfach nicht. Also so, warum entdeckt die Wissenschaft eigentlich, und das frage ich mich ernsthaft, wir waren auf dem Mond, wir können irgendwie auf dem Mars mit einem ferngesteuerten Auto rumfahren, wir haben Atomkraft, wir haben so krasse Sachen erfunden. Warum kommen gefühlt wir jetzt erst, der Mensch, im Mittelpunkt der Forschung? Also warum wird jetzt erst ein Wirkstoff, den seit mehreren tausend Jahren, also Psilocybin, nicht LSD, Psilocybin gibt, erkannt als so fundamental hilfreich beim Menschen? Und wie erklärt man Leuten eigentlich, dass man nicht wie ein Spinner klingt, wenn man davon erzählt?
Nee, ich glaube, so das, also erstmal ist es, glaube ich, jetzt integriert in eine, sagen wir mal, recht rationale Welt, wie eben nun mal die Businesswelt, also oder die Tech-Welt, ne? Also es ist ja, also ohne die Tech-Welt hätte es diese Geschwindigkeit der Erforschung sicher nicht gegeben, weil natürlich, wie zum Beispiel, glaube ich, immer Thai, also mit Christian Angermeier und ich glaube auch Peter Thiel, darin in diesen Research investiert haben.
Eine Unterbrechung. Wenn Peter Thiel oder Thiel investiert in was, das ist ja der Facebook, der auch, also der sehr reich geworden ist mit PayPal und Facebook.
PayPal, ja.
Wenn der in sowas investiert, müsste das nicht eigentlich eher uns Angst einjagen?
Nee, ich glaube, also sagen wir so, also man kann jetzt, ich finde das, für mich ist es jemand, der eine sehr interessante Person ist, weil er halt mit unglaublich vielen Sachen eigentlich immer richtig gelegen hat. Es gibt sicher Dinge, die kann man ihm kritisieren. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich da sein größter Fan bin, aber ich finde es interessant. zum Beispiel, es gab ein Interview mit ihm in der Neuen Züricher Zeitung vor nicht allzu langer Zeit. Ich fand halt interessant, dass er einer der wenigen ist, die halt so gleichzeitig so eine fast philosophische Silicon Valley-Betrachtung haben. Und gleichzeitig auch noch so eine Art Unternehmertum, also wirklich so ein begnadeter Unternehmer ist, muss man sagen. Es gibt sicherlich Sachen, wie gesagt, da könnten wir jetzt tausendmal drüber reden, was an ihm nicht so toll ist. Aber so, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, diese Seriosität, warum das auf einmal ernst genommen wird, hat sicher damit zu tun, dass mal auf, also wie es ja heute bei uns oft in unserer Zeit läuft, man sieht, wow, es gibt auf einmal sehr ungewöhnliche Investoren, die in diesen Research oder in diese Forschung investieren. Super unterschiedliche Leute, auch wie Tim Ferriss zum Beispiel, der diesen tollen Podcast hat, ne, unter anderem, der Angel Investor war und auch in Startups investiert hat und jetzt nur noch in Psychedelic Research investiert, weil er eben das vorantreiben will und weil er es eben sieht als neue, eben sehr notwendige Industrie oder Medizin, die man eben weiterentwickeln muss natürlich noch. Und also ich glaube, es hat, also Punkt eins, dass es eben jetzt ernster oder ernst genommen wird, ohne dass man so ein Dude-Tech-Nerd-Ding damit gleich verbindet, ist, welche unterschiedlichen Leute in diese Research investieren und vor allen Dingen wie viel. Und eben natürlich hat man jetzt auch diesen Moment, dass es halt weltweit unglaublich viele Universitäten gibt. Imperial College ist halt so
Schweiz,
in der Schweiz. Schweiz, genau. In Mannheim gibt es zum Beispiel eine Psilocybin-Studie ab Januar. Also in New York hat dieses John Hopkins Research Center. Also es geht eigentlich so täglich, hat man das Gefühl, ne?
Ja.
Weil eben erkannt wird, okay, wie du gerade gesagt hast, 20 Jahre, und das geben auch sehr viele Leute zu aus der psychiatrischen Welt, es gab einfach keine Weiterentwicklung bei SSRIs. Also
Antidepressantische, ja.
Und es gab halt immer nur, ja, okay, man hat das, dann nimmt die Person das und dann ist sie erstmal ruhig gestellt. So, okay. So, und es gibt einfach, erstaunlicherweise ist es echt eine gute Frage von dir, zu sagen, warum ist das eigentlich total außen vor gelassen? Weil man wahrscheinlich jetzt auch merkt, dass, also wie es dann oft manchmal so ist, ich war auf dieser Horizons Psychedelic Conference da in New York, wo dann so ein Forscher vorgerechnet hat, was es eigentlich Amerika kostet, wenn so viele Menschen depressiv sind. Also es gibt natürlich immer so eine Rechtfertigung durch Bruttosozialprodukt. Es gibt unglaubliche Investoren, die jetzt investieren. Okay, da muss jetzt irgendwas sein, was nicht nur so crazy tech dudes aus Burning Man beschäftigt sozusagen.
Also um nochmal kurz wie so ein Prophet zu klingen. Ich meine, ich kann es an mir ja messen. Also ich habe jetzt mir, also es gibt dieses Mikrodosierung, das gibt zwei große bekannte Protokolle, die man folgen kann. Es gibt einmal das Paul Stamets, oder das heißt er so?
Ich glaube ja, Paul Austin.
Das Tollste an ihm ist, dass er eine Mütze aus Pilz trägt. Das finde ich ganz faszinierend. Also man liest in vielen Büchern über ihn, dann googelt man ihn, dann sieht man wirklich, dass er so eine Pilzmütze sich gebaut hat. Und das sieht vor, glaube ich, 5 Tage hintereinander eine kleine Dosis, dann einen Tag Pause und dann wieder von vorne. Und dann gibt es das klassische Fadiman, glaube ich, Protokoll. Das sagt, einmal nehmen, 2 Tage Pause, wieder nehmen. Und was ganz wichtig ist, was viele, denen ich jetzt im Internet folge oder wenn ich so Tatsachenberichte lese, die hören dann nicht mehr damit auf. Man soll aber damit aufhören. Also du machst dann so einen Monat oder 3 Wochen oder mal ein halbes Jahr. So, aber dann sollte man wieder eine Pause einlegen, um das, was man nämlich erlebt, und zwar augenblicklich verarbeiten zu können. Also das, was mich überrascht hat, war wirklich das augenblickliche Einsetzen eines besseren Gefühls. Es kann sein, dass ich eben, weil ich so viele Bücher dazu gelesen habe, mir das eingebildet habe.
Glaube ich nicht.
Aber es war halt, man war innerlich ruhig sofort, die Unruhe weg, ich konnte fleißig arbeiten, was ein bisschen nervt, weil eigentlich soll man sich ja ausruhen.
Naja, aber es gibt ja, also das kennst du vielleicht auch schon, es gibt dieses tolle Buch von Ayelet Waldman.
Nee, das kenne ich nicht.
Ich weiß gar auch wieder nicht, wie der deutsche Titel ist. Das heißt sowas wie How Microdosing Saved My Marriage and My Life. Sie ist Berkeley-Professorin für Jura und auch Autorin und ist mit Michael Chabon verheiratet, diesem Schriftsteller. Und sie hat eben so eine Art Tagebuch geschrieben darüber, also über ihre Microdosing-Geschichte, weil sie eben gesagt hat, sie hat genau, was wir eben besprochen haben, sie hat diese depressiven Episoden gehabt, sie hat alles genommen, es war einfach nichts. Und dann ist sie weil sie ja auch in Kalifornien lebte, ist sie eben auch, ne, so plötzlich hörte sie davon. Und das beschreibt sie auch in dem Buch, aus irgendwelchen Gründen kam die Substanz zu ihr sozusagen durch irgendwelche geheimen Berkeley-Verbindungen. Und sie hat dann eben mit James Fadiman gesprochen und hat es eben genau so angewendet, wie du gesagt hast, und schreibt eigentlich genau auch, wie du es beschrieben hast, dass sie ruhiger wird, sie kann sich konzentrieren, sie kann Dinge anders betrachten. Und es ist tatsächlich auch für viele Leute so, dass es halt sofort einsetzt. Ich war lustigerweise eben auch mal in San Francisco auf so einem Job mit dem Fotografen und wir fahren so über diese Bridge und dann kommt raus, dass er eben auch genau wie du das an dem Morgen genommen hat. Und ich dachte so vor mir, Mensch, der kann gleichzeitig telefonieren, der kann super Auto fahren, der kann mir so komplexe Dinge über San Francisco erzählen. Das ist ja ein super Typ. Und dann sagt er so, ja, ich habe eben Psilocybin genommen heute Morgen. Und ich dachte so, da habe ich zum ersten Mal so live erlebt, dass jemand sich wirklich mega konzentriert hat.
Sozusagen. Du bist halt sehr sortiert. Also
genau, sortiert kann man, genau.
Und für wen ist es eigentlich? Also wer kann alles, also es gibt so auf diesen verrückten Foren, wo so Leute eben Pilzhüte tragen, da ist dann so, diese Mikrodosierung ist gut für Sexualität, diese Dosierung ist gut für Arbeiten und Schreiben, also, diese Dosierung ist gut für Depressionen. Wer ist denn die Zielgruppe? Und ich glaube, wenn Peter Thiel, ich habe den immer Thiel genannt.
Ja, also Amerikaner sagen manchmal Peter Thiel, manche Deutsche sagen Peter, er ist ja Deutscher,
Peter Thiel. Nehmen wir Peter Thiel. Ich meine, da ist ja dann auch offensichtlich ein großes Geschäft drin. Das heißt viele Leute können das eigentlich nehmen. Und wer ist deiner Meinung nach, also wer sollte die erste Zielgruppe sein, die das verschrieben bekommen soll?
Ja, also ich glaube zwei Sachen. Also einmal sieht man ja schon in diesem Cannabis-Market gerade, der ja quasi schon der Vorläufer des, also es wird ja gerade gesagt, so der Mushroom und Psychedelics Market ist quasi so der Nachfolger des Cannabis Markets, wobei das auch nicht so ganz schön, weil Cannabis ja wirklich legalisiert ist und Psychedelics gerade also dekriminalisiert sind. Das sind immer zwei sehr unterschiedliche Sachen. Aber was trotzdem interessant ist, was man bei diesem Cannabis-Ding ja schon sieht, ist, dass auch diese ersten Startups in Kalifornien das ja schon so eingerichtet haben, du kannst eben du bestellst dir eben so eine, sagen wir mal, so eine Gefühlsbox, ne? Also das Gras rauchst du, wenn du kreativ sein willst, das Gras rauchst du, wenn du total fit sein willst, das Gras rauchst du, wenn du Ideen haben willst und so weiter. Also Netflix für Gefühle sozusagen, ja, ne? Und natürlich kann man sich jetzt schon vorstellen, dass das natürlich auch auf so eine Microdosing-Ebene übertragen wird. Aber wir sagen, wer sollte das als erstes machen? Also ich glaube, es wäre am interessantesten, es würden erstmal Leute natürlich, so wie wir es jetzt eigentlich gerade tun, auf so eine komplett normalisierte Art darüber kommunizieren, die vielleicht eben halt qua Beruf, also wie Autor und Schreiber, ja, immer schon so ein bisschen weiter vorne sind, vielleicht mit Dingen, die man machen muss. Und ich glaube, das ist zum Beispiel, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass es vielleicht auch so 100, 200 Leute in diesem jeweiligen Ländern geben sollte, die sagen, also ich bin eigentlich nicht an Drogen interessiert.
Das will ich jetzt nämlich nochmal betonen, tatsächlich, also für genau, die Hörer und Hörerinnen. Ja. Also ich habe null Interesse an Drogen, habe bis heute immer noch kein Kokain genommen. Ich habe früher halt mal gekifft, aber
obwohl du Berliner bist.
Ja, obwohl ich Berliner bin. Also so, ich habe null Interesse an Drogen, mir geht es auch null um Rausch und ich will auch tatsächlich nicht einen Pilzrausch. Also ich nehme jetzt nicht fünf, klar, um mich wegzuknallen. Das ist wirklich so, in keinster Weise hat das was miteinander zu tun. Und das ist jetzt auch keine Rechtfertigung, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, sondern es ist die Wahrheit.
Nein, ich meine, es gibt ja, also ich habe hier auch ein paar Leute kennengelernt, die auch eben, oft war es dieselbe Geschichte, die gesagt haben, sie hatten ein relativ traumatisches Erlebnis in ihrem Leben, zum Beispiel relativ jung, haben dann eben, klar, was macht man? Man geht zum Psychiater, man kriegt Medikamente. Ihnen ging es einfach immer nicht besser. Es wurde irgendwie schrecklich, eigentlich immer alles schrecklicher. Dann sind sie zum Beispiel gerade in den letzten Jahren eben darauf gekommen und dann haben sie gesagt, okay, also ich konkret ein ganz guter Freund von mir sagte, ich habe dann gedacht, ich mache das jetzt nicht mehr, ich nehme jetzt einfach Microdosing. Und der war, also er sagte mir wirklich, er war dann wieder in der Lage, einfach ganz anders zu funktionieren. Also ich glaube, es wird sicherlich, sagen wir mal, in den nächsten Jahren Einzug halten in möglicherweise richtig klassisch psychiatrische Behandlung. Das kann eigentlich nur so sein. Also es gibt eigentlich keine Gründe mehr wirklich, um das nicht zu machen.
Es hat halt keine Nebenwirkungen, das darf man auch nicht vergessen.
Ja, und LSD hat eben nicht, das habe ich auch mal bei Michael Pollan auch gelesen, es hat eben nicht diese Abhängigkeitsstruktur, die andere Drogen eben haben. Es verschwindet auch sofort aus seinem Körper. Und ich glaube, Psilocybin oder Psilocybin eben auch. Und
also beide haben, muss man warnend sagen, den Verdacht der psychischen Abhängigkeit,
genau,
weil sie eben dich in einen besseren Zustand bringen.
Genau, aber eben nur dann natürlich auch, wenn das Ganze so, wenn du da quasi immer selber so rumwerkelst und es nicht dann Strukturen gibt, die dir genau sagen können, wie bei James Fadiman, da mach die Pause. Ja. Es gibt ja zum Beispiel auch bei Ayahuasca diese Geschichte, dass, was ja eben auch so wie so ein Lauffeuer sich verbreitet hat, dass Leute zum Beispiel auch in England habe ich das oft gehört, in der Nähe von London, auch in L.A., dass das Leute fast jedes Wochenende machen.
Ja.
Und das ist halt eben genau diese Gefahr daran, dass man eben diese Dinge, die in dir hochkommen, ihre Zeit brauchen, bis sie dann in dir wirklich so sich so quasi so gesetzt haben. Deshalb ist es halt eben so wichtig, glaube ich, dass es möglichst viele Strukturen gibt, an denen man sich da orientieren kann. Ne? Und zum Beispiel, ich mache jetzt einfach weiter, weil das war ein letztes Mal irgendwie was, irgendwie auch ein cooles Erlebnis. Also das ist tatsächlich nicht, glaube ich, diese wirkliche Richtung. Und und ich glaube, dazu muss es neue Communities auch geben, die das sozusagen neu besprechen, dir neu präsentieren. Und ich meine, ab Januar gründe ich mit ein paar gemeinsamen Geschäftspartnern, wie sagen wir das dann, Community-Partnern. Wir gründen eine Community, die heißt The New Health Club und da geht es eben darum, um diese Art von Substanzen so vorzustellen in Newslettern und Dinner und verschiedenen Events, die eben so zu verstehen, dass es eben keine, also wie dieses Wort heißt, keine recreational, ich weiß gar nicht, wie das deutsche, wie heißt das deutsche
Spaßdroge.
Wort? Also, so Spaßdroge.
Ja, also du sollst halt nicht kiffen, ne? Und dann auf die Fusion oder keine Pilze
oder ins Bergheim gehen, genau.
Genau, sondern darum geht es gar nicht.
Sondern eben, es geht darum, wirklich so eine Community aufzubauen, die sich damit auf eine Art nähert, wie, sagen wir mal, wie wir es jetzt eigentlich gerade tun. So.
Würdest du, also um ehrlich zu sein, würde ich Menschen abraten zu sagen, mach das mal selber, probier das mal mit.
Absolut, natürlich.
Also,
würde ich auch tun. Ja, würde ich auch abraten.
Aber wie können denn Menschen das jetzt eigentlich dann, also nehmen wir mal, eine der paar Hörer finden, haben eine Depression, die das jetzt hören und sagen, oh, ich komme nicht weiter, ich würde das gerne mal ausprobieren. Wie kann man denn solchen Leuten helfen? Also A, es ist ja illegal, das darf man nicht vergessen.
Genau, es ist illegal und momentan gibt es ja eben noch nicht diese Strukturen, wo man, also wenn wir jetzt mal bei Deutschland bleiben, ne? Weil wir sind jetzt hier in Deutschland, also es gibt eine Organisation, die heißt Mind in Berlin, die so ähnlich wie MAPS ist, aber ich glaube, MAPS ist einfach eine wirklich wahnsinnig tolle Website, wo man sich da sozusagen auch super informieren kann. Die gibt es seit, wenn ich mich täusche, glaube ich, wirklich seit fast 20 Jahren.
Ewig, ja. Die haben ja auch, sind bekannt für MDMA-Studien.
Genau. Und das, was du eben ja am Anfang mit deinem Trauma gesagt hast, diese Traumata-Geschichte, als du zurückkamst von deiner Reise. Da gibt es zum Beispiel, genau, die haben mit organisiert und mit ausgeführt auch, glaube ich, diese MDMA-Studien, die eben an Soldaten, die aus dem Irak zurückkamen, amerikanische Soldaten, die eben auch nur noch mit Psychopharmaka leben konnten und aber eigentlich auch nicht mehr leben konnten.
Und ich muss kurz MDMA erklären für den Hörer, für die es nicht. Also MDMA ist im Prinzip, berichtige mich, wenn ich das falsch sage, Ecstasy ohne Rattengift. Also es ist reines Ecstasy ohne was dazugemischt. Und auch in kleineren, beziehungsweise gar nicht mal so kleinen Dosen, kann es helfen, schwere Traumata auch sehr schnell zu lösen.
Und da gibt es wirklich ja schon jetzt nicht mehr nur Studien in Amerika, sondern es gibt schon so FDA, das ist bei uns, glaube ich, was ist das für eine
ich kenne es nicht, also die Medikamente zulassen. Lebensmittelbehörde.
Genau, also diese in Amerika eben FDA bezeichnete Behörde hat schon in den letzten Monaten eben sehr viele Sachen quasi entweder in die nächste Forschungsstufe geschickt oder schon auf eine Art einsatzfähig gemacht für solche Anti-Traumata-Geschichten. Ja. Zum Beispiel auch Ketamin, also was man kaum glauben kann. Also es gibt schon dieses Ketamin-Nasenspray von Johnson & Johnson hergestellt, was eben Psychiater schon als Antidepressivum verschreiben
können. Und zwar auch mit sensationellen Ergebnissen.
Mit sensationellen Ergebnissen. Das ist ja genau, glaube ich, der Grund, warum das überhaupt so jetzt so einen Schritt nach vorne macht. Und ich glaube eben auch, dass es letztendlich in den nächsten Jahren eine Struktur geben wird, wo Leute sich ganz genau, so wie zum Beispiel jetzt noch auf Maps eben, darüber informieren können, zu ihrem Psychiater auch sagen können, ich möchte das gerne machen. Und es gibt natürlich dann auch, wird auch, glaube ich, einen sehr neuen Psychiaterberufszweig geben.
Ja, die haben auch einen Namen, wie heißen die nochmal? So eine Mischung aus Psychiater und psychedelisch irgendwie, das ist ein lustiges...
Naja, es gibt, also eigentlich heißt es so Integral Therapist. Ja. So, das ist quasi der Name, der auf Maps erscheint. Also ich meine, so einen direkten, also Psychonauts sind ja eher Leute, die das selber machen. Also Michael Pollan zum Beispiel sagt ja selber, er ist Psychonaut.
Aber ein Unwissender, also das Buch kann ich wirklich jedem empfehlen. Ja. Der war auch so wie wir beide eigentlich ahnungslos und wollte mal gucken, was da drin ist und hat ein ganz tolles Buch darüber geschrieben.
Und es ist wirklich so, also ich meine, How to Change Your Mind, wie man sein Mind wirklich verändert. Ich meine, es hat das Buch,
Bewusstsein,
muss ich echt sagen.
Das ist das Wort mir eingefallen.
Bewusstsein, es ist wirklich, ich glaube, es gibt kein besseres Buch im Sinne von, um sich zu informieren. Und es gibt auch kein besseres Buch, was erklärt, warum das eigentlich ein total logischer Schritt ist. Der jetzt mal unabhängig, wie wir ja gerade sagen, von weder ausgehen noch von extrem spirituellen Fragen, dir erklärt, warum das eine sehr interessante Entwicklung ist und auch eine total sinnvolle Entwicklung. Wobei das Interessante ist mit diesem, wir hatten ja gesagt, es ist kein spiritueller Podcast, aber interessant ist trotzdem dieses Thema, was da sich jetzt gerade auch so ein bisschen in diesem Kontext nach vorne bewegt. Und zwar gibt es zum Beispiel bei Synthesis, bei diesem Retreat in Amsterdam, durchaus natürlich so in diesen dreitägigen, also du machst das einen Tag und der Tag davor und danach ist eben so Reflexion darüber, was du da eigentlich wissen willst. Es gibt eben durchaus, ausgelöst durch Psilocybin, eben, sagen wir mal, spirituelle Erlebnisse, die du hast und die dir aber wiederum die Antwort geben auf das, was du jetzt fragen willst, sozusagen. Und nur, es sind natürlich, also dieses Wort spirituell ist natürlich, ne, klar, wir wissen, dass es steht jetzt schon bei Rewe auf dem Tee, also Emotional Detox als Tee gibt es wirklich. Ich frage mich wirklich, wie das gehen soll mit einem Teebeutel. Aber so, wir wissen natürlich, dieses Wort ist schon so abused eigentlich, ne? Aber in der Tat ist es so, dass natürlich so bestimmte Elemente eines spirituellen Erlebnisses dir durchaus auch richtige Antworten für dich geben können. Langfristig wird es natürlich so sein, dass Psilocybin als Medikament in irgendeiner Form medikamentiert vorkommen wird. Aber es ist trotzdem ein Aspekt, der die man, finde ich, nicht so ganz immer komplett raushauen sollte, weil es eben, wenn das in einem, sagen wir mal, eben nicht so pseudo-spirituellen Kontext stattfindet, durchaus durch solche Erfahrungen dir ganz wichtige Informationen über dich selbst bringen kann.
Aber ich meine, also ich erinnere mich jetzt gerade so 12. Klasse, Englisch-Grundkurs und ich musste lesen Schöne neue Welt, Brave New World.
Ja.
Mhm. Bauen wir uns nicht gerade genau diese Welt mit Soma? Wir nehmen einen Stoff, der uns glücklich hält. Wir sind in einer globalen, wir leben in einer globalen Gesellschaft, die als oberstes Ziel Unterhaltung hat. Siehe Netflix, siehe Fernsehen. Wir versuchen uns vom Alltag abzulenken. Wir werden aber eigentlich alle viel trauriger und immer trauriger. Also rennen wir nicht gerade eigentlich auf unser eigenes Verderben zu, wenn wir versuchen, mit Psilocybin unsere Sorgen wegzudosen?
Dosen. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es gibt immer bei allen Literaturen, allen Menschen und Scientists, Wissenschaftler, gibt es, glaube ich, immer diese Angst, dass Menschen sich selber abschaffen in gewisser Weise oder sich in so einen 1984-Überwachungskontext begeben.
War das 1984 oder war es Brave New World mit dem Soma? Ich wechsle das beides immer.
Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also auf jeden Fall also diese Dystopie sozusagen. Ja. Ne? Und ehrlicherweise finde ich aber, dass mein Eindruck ist, dass wir eigentlich gerade auf dem Weg sind, in die tollste Welt, die es möglicherweise je gab, weil die wirklich den nächsten Schritt jetzt gerade uns zeigt, weil ich meine, ich habe gestern diesen Artikel gelesen in der New York Times über diese 30 Jahre, im 30-Jahre-Rhythmus, in den sich Hollywood verändert. Jetzt ist gerade wieder der 30-Jahre-Rhythmus, weil die ganzen Streaming-Geschichten endgültig jetzt richtig alle kommen und es wird in den nächsten Jahren alles anders aussehen. Und in gewisser Weise gibt es dann einen Zusammenhang zu dieser Arbeitswelt, auch der Idee von Gesundheit und von Lebensführung, finde ich auch so, dass nach jetzt 30 Jahren jetzt so ein Wechsel stattfindet, weil auf einmal wird auf Individuen, finde ich, viel mehr eingegangen. Also wie gesagt, wir redeten eben beim Café darüber, so wenn ich jetzt auf LinkedIn gehe, habe ich das Gefühl, ich scroll 2 Minuten durch und habe 5 Artikel über Mental Health gelesen.
Ja.
Vor 5 Jahren oder sagen wir mal vor 10 Jahren undenkbar. Wenn es in einem Arbeitskontext eine Person gab, die vielleicht so ein Mental Health Issue hatte, ist diese Person verschwunden und ist dann möglicherweise auch nie mehr aufgetaucht oder so. Man wurde so hasch, hasch, ja, was ist denn mit dem passiert und so weiter. Jetzt wird es auf einmal in einem Arbeitskontext in großen Companies wie SAP zum Beispiel, die so ein Mindful Officer haben, ist es das eine der wichtigsten Themen plötzlich in der Führungsetage. Was ich zum Beispiel eher total positiv finde, was aber getriggert wird durch diese Entwicklung, über die wir gerade sprechen. On top ist es so, man überlegt sich, müssen eigentlich Menschen noch jahrelang in einem Corporate-Konzern knechten? Oder können sie nicht einfach sagen, nee, ich kann eigentlich auch mein eigenes Unternehmen gründen, relativ schnell, nachdem ich vielleicht diese Erfahrung gemacht habe oder weil ich in diese Community gehöre, die mir dabei helfen kann. Also ich muss sagen, persönlich empfinde ich es, du hast schon recht, es ist eine Zeit, die extrem hohe Ansprüche an einen stellt. Und gleichzeitig ist es eine Zeit, die einem die größte Freiheit gibt, die man sich überhaupt jemals vorstellen konnte. Also es ist halt beides natürlich.
Glaubst du, dass diese Neuwahrnehmung des Geistes und dieses Zentrieren um die geistige Gesundheit von Mitarbeitern und auch wenn man über sich selbst nachdenkt, dass das vielleicht sogar eine neue industrielle Revolution auslöst?
Absolut, total. Ist ja schon. Ich meine, ich glaube wirklich, dass wir da mittendrin sind gerade. Was ja eigentlich schon wir kommen beide aus den Medien, dort haben wir das ja jetzt schon seit Jahren gesehen, wie sich das so sukzessive, angedeutet hat, sondern einfach jetzt full on irgendwie da ist.
Ja.
Und also ich empfinde das als totale industrielle Revolution. Ich weiß fast gar nicht, wie man das nicht als solches empfinden kann gerade. Und natürlich hat das mega Konsequenzen und man kann auf einmal, ne, also wir haben beide, kennen beide sehr viele Leute, die in dieser Welt die ihre Identität da gefunden haben. Also inklusive, ich meine, ich kann es von mir auch sagen, ich bin so aufgewachsen, das war meine Karriere und plötzlich kommt diese Fragestellung, okay, was ist aber, wenn das zum Beispiel alles nicht mehr existieren würde? Ne? Also die Frage.
Also was bei Printjournalismus wirklich eine immanente Angst ist von allen.
Total, ja klar. Und ich meine, was wir ja auch täglich sehen, wie sich das verändert. Und natürlich, kann ja auch über mich reden. Also ich finde es einerseits total gespenstisch, ne? Und im selben Moment empfinde ich es als gigantisch, weil sonst würde ich wahrscheinlich überhaupt nicht das machen, was ich jetzt mache. Und gleichzeitig empfinde ich das, was ich jetzt mache, als für mich das Interessanteste, ich will fast sagen, so erfüllendste, was ich je gemacht habe. Also allein, dass wir hier schon sitzen und so darüber reden, hätte es, glaube ich, überhaupt nicht gegeben vor 5 Jahren. Also dass man so in der Form darüber sprechen kann. Also
ich weiß, dass meine Eltern zum Beispiel diesen Podcast hören und ich weiß, dass die beide jetzt in diesem Moment wahrscheinlich mit dem Kopf schüttelnd im Auto sitzen werden. Mhm. Und ich kann sie nachvollziehen, dass sie denken, wahrscheinlich denken sie jetzt, wir beide sind Spinner. Mhm. Wir sind so wie Timothy Leary, der dachte, so eine neue Welt wird entstehen durch diesen Konsum von LSD. Wir werden alle zu friedlichen Lebewesen, werden weiße Gewänder tragen. Mhm. Und wie vermeidest du, wenn du über dieses Thema referierst oder dich mit Menschen darüber unterhältst, dass du als Spinner wahrgenommen wirst? Also wenn ich dir zuhöre, könnte ich auch so denken, ja, das ist krasse Vision von allem, aber eigentlich gefährlich auch, dass man das so denkt, dass es so ist.
Also
aber
erstens ziehe ich mich total konservativ an. So orientiere mich da immer so an Gwyneth Paltrow, Erdfarben und bloß keine.
Sie verkauft ja nun richtig Schabernack. Also Gwyneth Paltrow.
Ja, klar. Wobei, ich meine auch das, ich meine klar, wie gesagt, da könnte man, das ist nochmal ein anderes Gespräch, aber da geht es ja darum auch, warum ist das eigentlich so erfolgreich, ne? Und es ist, glaube ich, auch erfolgreich, nicht nur, weil sie sehr teure Fashion-Items verkauft, das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte, aber weil sich eben sehr viele Leute da auch, oder in dem Fall Frauen, wiedergefunden haben, die auf eine andere Art angesprochen wurden als zum Beispiel von ihren klassischen Ärzten. Das habe ich so oft gehört von super unterschiedlichen Frauen, die gesagt haben, ja, also ich habe jetzt irgendwie so ein Problem, was, keine Ahnung, was jetzt neu entstanden ist in den letzten Jahren und auch vielleicht auch durch neue, modernere Lebensumstände, dass zum Beispiel ältere Ärzte dann sagen so, ja, ach, klopf dir auf die Schulter, so nimm doch mal, trink doch mal Kaffee, wird schon wieder. Ja. Und das funktioniert aber nicht mehr sozusagen. Und
aber das Pacho verkauft ja dann jetzt so Rosenquarz, die man sich.
Ja, aber das ist ja alles, mein Gott, darum geht es ja. Es geht ja eigentlich gar nicht um diesen Rosenquarz und diese anderen Items, sondern es geht wirklich darum, dass man, wie so oft bei solchen sehr erfolgreichen Unternehmungen, ich meine, Tesla verkauft ja in dem Sinne auch nicht klassisch Elektroautos, sondern verkauft die Idee, dass du selbst die Welt rettest. Wenn du
und Panzer kaufst. Kannst du dir jetzt neuerdings kaufen.
Von Tesla?
Ja, dieser Cybertruck.
Stimmt, genau.
Das ist ein furchtbares, aber ich würde es mir sofort, würde ich so viel Geld haben, würde ich mir sofort so diesen Panzer kaufen, genau. Um damit einfach irgendwie im Prenzlauer Berg geräuschlos wahnsinnig zu machen.
Toll. Und so kann man sich auch den Rosenquarz ungefähr vorstellen. Aber nee, aber zurück zu deiner Frage. Also ich stelle fest, es ist gut, wenn man, sagen wir mal, darüber spricht, wenn man sehr so aufgeräumt konservativ rüberkommt, wenn man halt jetzt nicht so ein flashy LA crazy Dude T-Shirt
Batik.
Anhat.
Du würdest keine Batik-T-Shirts anhaben.
Keine Batik-Kleider. Und es ist tatsächlich so, was sehr gut ist, wenn man selber davon erzählt und sagt, ich hatte ewig diese Geschichte, an der habe ich eben mit 100 Therapeuten schon besprochen und es war mal besser und mal schlechter, aber es hat mich selber total genervt eigentlich in meinem Leben. Es hat mich so oft ausgebremst, dieses Thema. Und durch diese Behandlung bin ich zum ersten Mal einen Schritt weitergekommen, den ich niemals in diesen letzten 10, 15 Jahren gemacht habe. Und das ist ja auch nur der Auftakt zu einer, es ist ja nicht so, du nimmst einmal was auch immer es ist und dann ist es für immer verschwunden aus deinem Leben. Natürlich ist es ein Auftakt zu einer Bewusstwerdung, die aber anders funktioniert, die dir eben, und das finde ich persönlich das Interessanteste und auch eigentlich was man eben auch seriös weitergeben kann, dass du eben die Person bist, die in dir diese Dinge sieht und dass eben zum Beispiel diese Geschichte mit dem Therapeuten, also ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich in Therapie war, habe ich nach 3 Sitzungen versucht, den Therapeuten zu unterhalten, weil ich dachte, es ist ja krass langweilig. Ich muss ihm irgendwas Lustiges erzählen, ich muss irgendwie da was Cooles sagen und so weiter. Und es war halt voll mein Konzept, was mich natürlich total weggebracht hat von allem Möglichen. Genesung oder auch, ich habe auch nie geheult in Therapien, immer ganz woanders.
Ich hatte tatsächlich noch nie eine Therapie. Ich habe einmal mit meinem besten Freund damals eine Therapie besucht, weil unsere Freundschaft zerbrach und dann dachten wir, machen wir mal eine Paartherapie. Kann man dann Neon nachlesen? Haben wir dann für Neon.
Okay, das finde ich aber cool. Ja.
Und hat nicht viel gebracht, aber.
Gut, aber ich meine, du weißt dann trotzdem, ich glaube, man geht in irgendeine komische Rolle beim Therapeuten, sei es entweder, dass man sagt, man benimmt sich wie das Kind von, also es gibt da auch keins. Also bei mir war es immer, dachte immer, ich muss irgendwie entertaining sein, weil sonst ist es so, Gott, eine Stunde da jetzt reden. Und das ist ja zum Beispiel durch so eine LSD-Therapie nicht möglich, weil du gibst diese Kontrolle ab in diesem Moment Und sagen wir mal, was ja auch immer gesagt wird, auch von Michael Pollan, vielen Leuten, die es gemacht haben, was eben so toll daran ist, dass du dich eben, du siehst dich zum ersten Mal als die Person, die du wirklich bist, und du siehst dich in deinem Leben von außen betrachtet. Und nicht eben von einer Idee, die du von dir selbst hast, die möglicherweise eine total andere Idee ist, als die dein Bewusstsein dir eben sagt von dir. Und bei mir war es wirklich so. Es war wirklich so, ich habe nicht gesehen, ich werde den Nobelpreis in Literatur bekommen oder wie es war. So, kein Problem, es kommt schon. Überhaupt nicht. Es hatte nichts damit zu tun. Und es war gleichzeitig so eine wahnsinnig tolle Erfahrung, dass es damit nichts zu tun hatte. Und das sagen ja zum Beispiel auch einige Leute über Ayahuasca zum Beispiel.
Glaubst du, das ist zu kompliziert für die Menschheit?
Nee. Ich glaube, ganz im Gegenteil.
Weil ich meine, das, was du sagst, ist jetzt, also du hast es schon sehr reflektiert, weil du dir auch als Journalistin auch darüber Gedanken machst, darüber hinaus, über deine eigene Seele.
Ja.
Aber für mich klingt das ganz schön schwierig. Also stell dir vor, du bist jetzt der Therapeut und du sagst deiner Patientin oder deinem Patienten, so, das kommt auf sie zu.
Mhm.
So, und dann sagst du das, was du gerade erzählt hast. Und ich glaube, dass man die meisten Menschen damit so, puh, will ich das überhaupt?
Also ich glaube, das sind ja dann oft Menschen, die auch wirklich vor dieser Situation stehen. Es gibt einfach keine, also sie haben einfach keine andere Möglichkeit mehr. Ne? Oder sie zum Beispiel, es gab ja auch dieser, es steht auch in diesem tollen Michael Pollan Buch, dieser Gründer von AA, also von diesen Anonymous Alcoholics Meetings, der zum Beispiel in den 40er Jahren das eigentlich auch schon mit reinnehmen wollte in diese Therapie, weil er eben, glaube ich, das selber auch mal probiert hat und gemerkt hat, dass ihn das von seiner Sucht richtig weggebracht hat. Und es gibt ja da auch eben mit Ketaminforschung, gerade über um Kokainabhängigkeit zu stoppen. Also es gibt quasi sehr viele Forschungsansätze gerade erst, die zum Beispiel in Bezug auf Leute, die süchtig sind, eben wirklich diese Sucht einfach wirklich, also
stoppt.
Und rigoros, nicht mehr nur so, ich gehe zum AA-Meeting und dann rede ich nochmal drüber und dann vielleicht hat man doch einen Rückfall. Also es gibt in der Tat wirklich eben nochmal durch so, wie er das beschreibt, so Neuropathways, also so wie heißt das auf Deutsch? Neurologische Bahnen in deinem Gehirn, die quasi umgeleitet werden.
Da gibt es einen sehr interessanten, das hast du schon auch schon mal gehört, dieses Stanislav Grof.
Genau.
Und der hat tatsächlich ja richtig, es gab ja im Osten, gab es richtig Medikamente, die auf LSD basieren, die LSD im Prinzip waren gegen Alkoholismus, weil was der Kommunismus und der Sozialismus gut konnte, war Alkoholiker produzieren.
Genau.
Und das wurde ja dann natürlich dann auch mit Fall der Mauer, war das dann alles wieder weg. Also so.
Genau, ich meine, es gab ja, wie gesagt, also es gibt ja seit den, weiß nicht, seit Albert Hofmann gibt es natürlich am Ende Studien, die genau diese Sachen alle erforscht haben, aber natürlich war das halt unheimlich schwer, das zu erforschen, weil es selbst Universitäten nicht erlaubt war. Und ich glaube, man dürfte als Universität Heroin und Kokain und Ketamin lagern, aber nicht Psychedelik, also nicht LSD. Yeah. Weil es einfach so Top-A-Class und so weiter. Und klar, ich meine, hatte vielleicht eine Weile auch einen Grund. Also in den 60er Jahren war es ja zum Beispiel sehr stark in so einer Subkultur verankert. Und ich meine, also wenn man jetzt, Charles Manson hat ja angeblich vor diesen schlimmen Taten mehrere Dinge gemixt und so weiter. So, daran denken natürlich die meisten Leute. Aber in Wahrheit kam es ja eigentlich nicht aus dieser Kultur. Und das vergisst man natürlich, wenn man jetzt, oder man weiß es auch nicht so wirklich, weil es gibt ja nicht so ein übliches Wissen darüber, was jetzt halt gerade wieder so reaktiviert wird. Aber die meisten Leute haben natürlich eine Horrorvorstellung oder eine, oh Gott, damit will ich nichts zu tun haben. Teilweise ja auch zu Recht, weil es natürlich extrem, es hat einfach einen wahnsinnig großen Einfluss auf deine Psyche. Es ist ja auch was man nicht unterschätzen kann. Das ist ja auch so. Also, und deshalb benötigt es eben auch so bestimmte Strukturen, die das für dich so möglich machen, dass du damit umgehen kannst. Und ich meine, es gibt ja auch jetzt schon Entwicklungen und Startups, die quasi mit AI dann irgendwann diese Erlebnisse, die Menschen äußern, die sie in einem Trip hatten, also in einem psychiatrisch geguideten Trip hatten, die quasi durch AI so erforscht werden und so ausgewertet werden, dass es irgendwann wirklich so einen klassischen Ablauf geben kann, den man von außen sich dann schon mal angucken kann. Da wirst du wahrscheinlich das sehen, dann kommt das und so. Und dass AI sozusagen auch benutzt wird, um das halt alles so auszuwerten schon. Also ich meine, es geht jetzt, glaube ich, mein Eindruck ist, wenn wir jetzt in einem Jahr reden, ist wahrscheinlich schon, gibt es schon einen wahnsinnigen Vorsprung, Vorlauf, weil dieser Need gleichzeitig von diesen 300 Millionen depressiven Menschen und zum Beispiel...
Es wird noch mehr
und ja. In Amerika ist es so, hat mir gerade die eine der Investorinnen da erzählt, Amanda Elian, die auch in Goop investiert hat und auch in Psychedelics, die sagte eben bei Barnes & Noble, diese Buchkette war immer Schlager Nummer 1, Verkaufsschlager Nummer 1 war immer so Abnehmen, Diät, Gewichtsverlust. Jetzt wird gerade überholt, rasend von Mental Health und Depressionen als Nummer 1 Verkaufsschlager sozusagen. Also, und gleichzeitig trifft dieser Need eben auf diese nötigen neuen Strukturen, die man dafür braucht, auch, glaube ich.
Wen müssen wir in Deutschland wählen, dass man dass es legal wird oder dass man das als Medikament?
Naja, das.
Meine Spekulationen sind die Grünen.
Wahrscheinlich. Ja. Also ich meine, wobei, ich glaube gar nicht mehr, dass das so, was ja eh auch gerade passiert, dass solche, sagen wir mal, Dinge gar nicht mehr so gekettet sind an so alte Wertesysteme wie Grün ist für Fortschritt und für.
Ja, also CDU wird es jetzt, kann ich mir nicht vorstellen.
Also ich glaube verrückterweise, ich könnte mir vorstellen, dass es so, sagen wir mal, in ein paar Jahren vielleicht so einen recht jungen, aufstrebenden CDU-Menschen gibt, der sagt so, wieso, das macht total Sinn. So. Ja. Aber sagen wir mal, es ist natürlich jetzt so, ich glaube, das Cannabis kommt ja jetzt als erstes sozusagen. Also da sitzt ja zum Beispiel Joschka Fischer als, im Europäischen Parlament als...
Dings.
Wie heißt nochmal dieser Ausdruck, mit dem mir jetzt gerade nicht einfällt? Als Lobbyist.
Ja.
Und ich meine, sowas wird es wahrscheinlich in möglicherweise nächstes in ein, zwei Jahren auch für Psilocybin geben, wenn eben klar ist, also wie gesagt, wir haben gerade eben auf dem Weg dahin geredet, es gibt jetzt immer mehr Artikel auch in Forbes oder so zum Beispiel.
Wo, ich glaube ja, überall, also wenn man
überall, ja, also wo auch so CEOs von oder Executives von Pfizer, also diese riesige Medikamentenfirma, sagen, ich weiß eigentlich nicht, was da noch irgendwie dagegen spricht, das in irgendeiner Form jetzt sofort nach vorne zu bringen.
Wahrscheinlich es gibt wirtschaftliche Interessen auch, weil es ist ja sehr günstig auch.
Es ist günstig und natürlich aber auch so, dass es natürlich immer noch, also so sagen wir mal, überhaupt nicht so eine Umdefinition gibt, also von eben Drogen zu Tools oder von Drogen zu Medikamenten.
Sozusagen. Das hat ja bei Marihuana sehr schnell geklappt, finde ich. Das hat
natürlich,
ja, das
warum? War, wir wissen warum, ja. Weil es eine 7 Billionen Dollar Industrie plötzlich war.
Das war so, ich habe das Gefühl, seit 2 Jahren ist Marihuana, also so meine Eltern fragen, guck, wollen wir nicht mal zusammen kiffen? So,
weil, ja, oder deine Eltern schenken dir CBD-Oil zu Weihnachten jetzt wahrscheinlich dieses Jahr.
Eher umgekehrt.
Oder umgekehrt, genau. Ich meine, daran, also man kann es ist ein interessantes Beispiel, weil man kann wirklich sehen, wie das eben wirklich vor, sagen wir mal, selbst 2016, 17 noch so, Medical Marihuana in Kalifornien ist ja immer noch so ein bisschen, sondern es war so diese erste Stufe, du konntest eben mit so einem gefälschten Schülerausweis dir da quasi so.
Und man hat dann auch immer die Interviews, die man gesehen hat, waren dann immer so schrullige Surfer.
Genau.
Mit so schorfigen Knien, die dann so einfach so, ja, ich habe jetzt hier Rückenschmerzen, deswegen kriege ich Marihuana.
Genau. Oder, also irgendwie, keine Ahnung, genau, wie du es gerade beschrieben hast, also eher Leute, wo man denkt, naja, okay, es ist einfach total klar, es geht schon um so ein Funding und jetzt ist einfach, ich weiß nicht, bei Rossmann, das wurde jetzt, glaube ich, wieder rausgenommen, aber bis vor kurzem standen dann eben dort CBD-Oil-Flaschen. Also es kann, es kam eben wirklich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, die natürlich getriggert ist durch
die unfassbaren Tech. Preise für diese kleinen Fläschchen.
Ja, und ja, aber ja. Auch durch einfach, dass man sieht, es ist einfach eine, das Hauptland dazu ist ja Kanada eben, also Canopy Growth zum Beispiel, die größte, das größte Cannabis-Startup, hat einfach zum Beispiel auch in wahnsinnig vielen Städten da komplett neue Industrie, neue Arbeitsplätze geschaffen. Also nochmal, ne, es spiegelt alles so diese Zeit, in der wir da gerade unterwegs sind, die einfach alles es wird alles einmal so kurz von oben nach unten durchgekämmt und
würdest
verändert.
Würdest du dich als Journalistin hinreißen lassen, als abschließend zu folgender Aussage? Wenn wir alles richtig machen, ist es das Ende der Depression?
Könnte sein. Also ich meine, diese Studien fangen ja gerade erst an, ne? Also das sind ja alles sehr junge Studien und es sind übrigens auch sehr junge Wissenschaftler, die das machen. Das finde ich auch interessant. Hm. Also die alle aus einer Welt kommen, die jetzt quasi von uns Dinge verlangt, neu sozusagen. Also ich glaube, das ist durchaus möglich und vor allen Dingen ist es auch möglich, das auch so auf eine Art zu entstigmatisieren. Also dass Menschen, wie gesagt, so, ne, wie wir eben gesagt haben, in großen Unternehmen plötzlich verschwinden, weil sie, ja, der musste Donald mal ein Jahr haben. Auszeit ja. nehmen und so weiter. Das wird möglicherweise auch gar nicht mehr vorkommen, weil man eben auf einmal auch anders anfängt zu denken über Arbeitsweisen, über Burnouts und so weiter. Und ich glaube, das wird am Ende wirklich so eine Art Tool werden, mit dem man einfach ganz also abgekoppelt von irgendwelchen crazy Ideen dazu arbeiten wird. Also das, ich glaube schon, dass das wirklich, wie man es bei Cannabis ja sehen kann, einfach genauso passieren wird. Ich glaube fast nicht, es gibt glaube ich fast keine Gründe mehr, warum es nicht passieren sollte.
Vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, danke dir für deinen
Einsatz. Der Grund, warum ich so konzentriert bin, wirklich die 0,2 Milligramm, egal. Ja. Es war sehr schön, dass du da warst und ich fand es auch sehr interessant, dass du das, weil jetzt können mal meine Freunde, die sich immer mein Gequatsche anhören müssen, dazu können jetzt mal auf so einer Fachmeinung dazu sich berufen, weil es ist ja so schwer, wenn du als jemand, der das jetzt seit 2,5 Wochen ausprobiert, dass jemand versucht, davon zu überzeugen, wie toll das ist. Es ist halt so, wie Christiane F., die versucht zu erklären, dass Heroin das Beste ist, was es gibt. So nehmen diese Freunde das, so nimmt man das wahr.
So nimmt man das wahr, aber ja. Ich glaube, wo du das gerade sagst, ich glaube, das ist halt genau dieses Narrativ, was jetzt echt so Stück für Stück verschwindet. So, und ich meine, ich war auf dieser Horizons-Konferenz in New York da im Oktober, diese Psychedelic Conference, und ein Tag bestand eben darin, dass die ganzen Wissenschaftler ihre neuen Studien vorgestellt haben, wo sie gerade stehen. Die waren alle, ich würde mal sagen, zwischen 35 und Anfang 40. Da geht es halt nie mehr um sowas wie, hey, und es war irgendwie so ein super harter Trip und I don't know. Und der zweite Tag war eben die Wahrnehmung von, also in der Kultur, in den Medien und so weiter. Und auch da merkt man langsam, also dieses Narrativ ist gerade dabei, sich total zu verändern. Und man findet halt eben jetzt, ich meine, man würde denken, klar, Weiß ist natürlich so der erste Ort, ne? Also Weiß.com, diese Website, wo Leute das probiert haben und darüber geschrieben haben. Ayahuasca ist da ja auch als erstes so vorgekommen in so einer breiteren Geschichte. Und jetzt ist es halt eben in der New York Times. Und jetzt ist eben Tim Ferriss, der auf wissenschaftlichen Kongressen darüber redet und Interviews macht mit Trip-Sittern, wie das heißt. Auch ein neuer Berufszweig übrigens, den man in San Francisco lernen kann.
Da gibt es tatsächlich, das ist, ich glaube, basierend auf diesen Fadiman-Geschichten.
Genau. Also
was macht man, wenn der andere durchdreht? Wie?
Absolut. Und das ist auch wirklich, also das wird, bin ich mir total sicher, es wird eine neue psychedelische Nurse, also Krankenschwester geben. Und es wird auch sicher Psychiater geben, die halt ganz neu auch jetzt vielleicht anfangen zu studieren, die so ein komplett neues Berufsbild da entwickeln. Also ich glaube, das ist eine ernstzunehmende Geschichte wird. Und diese alte Geschichte mit Timothy Leary, der dann sehr viel ruiniert hat, ich glaube nicht, dass das nochmal stattfinden wird. Da wird es genügend Kräfte geben, die dagegen sprechen.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir, es war toll.